Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen dritten Advent lesen und hören wir miteinander auf Lukas Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Lukas 3, die Verse 1 bis 9. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Fürfürst von Abilene unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir sehen als allererstes in diesen Versen die totale Verankerung des Wortes Gottes in der Geschichte dieser Welt. Gott redet und handelt direkt hinein in diese unsere Welt und Zeit. Es kommt in der biblischen Botschaft alles darauf an, dass die Dinge genauso real, historisch und biologisch real geschehen sind, wie die Bibel sie berichtet. Und deshalb haben wir hier in den ersten Versen dieses Berichts eine sechsfache zeitliche, damit eine historische Verankerung in der Geschichte dieser Welt, und wir haben zugleich eine sechsfache personhafte und, wenn wir so wollen, eine biologische Verankerung des beschriebenen Geschehens in der Geschichte dieser Welt. Der Bibel geht es nicht darum, irgendwelche allgemeinen Weisheiten zu verbreiten. Es geht ihr darum zu berichten, wie Gott ganz konkret in dieser Welt gehandelt hat und wie er an jedem Einzelnen von uns handeln will. Zweifach, sechsfach, zweimal sechsfach verknüpft das Wort Gottes das, was im Folgenden berichtet wird, mit der Zeit und mit Personen der Geschichte. Die erste Verankerung ist der Hinweis auf Kaiser Tiberius. Hier haben wir ein Standbild von ihm. Relativ kurz nach seiner Lebenszeit dürfte wohl ziemlich lebensnah sein. Tiberius regierte von 14 bis 39 nach Christus als römischer Kaiser. Und Lukas sagt: Was ich euch nun zu berichten habe, das geschah im 15. Jahr der Regierungszeit dieses Kaisers. Also eine ganz genaue Zeitangabe. Auch die zweite Verankerung bezieht sich auf die römische Geschichte, nämlich auf den Statthalter Pontius Pilatus. Der war von 26 bis 36 Statthalter der Provinz Judäa. Wir haben kein Bild von ihm, aber in Caesarea wurde dieser Stein gefunden, der das biblische Zeugnis bestätigt. Das war lange umstritten, weil außerhalb der Bibel der Pontius Pilatus wenig erwähnt wird. Dann hat man diesen Stein gefunden, der hat das biblische Zeugnis eindeutig untermauert. Dann erfolgt die Verankerung in der jüdischen Geschichte. Lukas fängt bei der Weltgeschichte an, beim Römischen Reich, kommt dann auf die jüdische Geschichte, als der Herodes Vierfürst von Galiläa war. Das war der Herodes Antipas, regierte von 4 vor Christus bis 39 nach. Und sein Bruder Philippus, Vierfürst von Iturea, der regierte von 4 vor bis 34 nach Christus. Und Lysanias, Vierfürst von Abilene, der wird sonst nur noch bei jüdischen Geschichtsschreiber Josephus erwähnt. Seine genauen Lebensdaten haben wir nicht. Aber Lukas kannte ihn, die Menschen der Zeit kannten ihn, er war wichtig und bekannt. Das war die Verankerung in der jüdischen Geschichte, im Umfeld. Und dann folgt eine Verankerung im religiösen Leben des Volkes Israels unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas. Hannas hatte seine Zeit als amtierender hoher Priester zwar längst hinter sich, der war von 6 bis 15 nach Christus hoher Priester, aber wie das nun manchmal so im Leben ist, er hielt als graue Eminenz im Hintergrund weiter die Strippen wesentlich in der Hand. Auch noch als sein Schwiegersohn Kaiphas dann von 18 bis 36 nach Christus dieses Amt offiziell innehatte. Ich habe es mal bewusst so etwas breiter dargelegt, diese kurzen, knappen Verse des Lukas, um damit wirklich noch mal deutlich zu machen, so wichtig ist der Bibel das. Die hätte das sich alles sparen können, wenn es nur darum geht, irgendeine Botschaft zu vermitteln. Aber es geht darum, dass diese Botschaft in der Geschichte dieser Welt verankert ist. Lukas unterstreicht mit diesen Angaben die Tatsächlichkeit des Berichteten. Die Heilsgeschichte verbindet sich mit der Weltgeschichte. Ja, wir können sogar auch sagen, letzten Endes ist auch die Weltgeschichte nichts anderes als eine Entfaltung der Heilsgeschichte. Denn auch die Weltgeschichte ist wesentlich davon geprägt, ob sich Menschen und Völker dem Wirken Gottes öffnen, ihr Vertrauen auf ihn setzen und nach seinem Willen leben, oder ob sie unter der Herrschaft Satans bleiben und verloren gehen. Familien, Ehen, Gemeinden, und ich meine nicht nur kirchliche, christliche Gemeinden, auch örtliche Gemeinden, Landkreise, Länder, leben anders. Ob die breite Masse der dort lebenden Menschen mit Gott lebt oder ob sie ohne ihn leben. Wir sehen das in unserem Volk. Heilsgeschichte hat immer Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Und die Heilsgeschichte bleibt das Wesentliche, auch deshalb, weil diese Welt vergeht. Aber wer das Heil in Jesus hat, der bleibt in Ewigkeit. Und darum geht es nun im Weiteren. Eigentlich hatte sich Gott ein Volk auserwählt, das mit ihm leben sollte. Das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams aus der Segenslinie. Wie hießen denn, damit unsere Jungen da vorne auch ein kleines bisschen am Ball sind. Wie hießen die denn, wisst ihr denn? Wie ging die Segenslinie über Abraham weiter? Wie hieß denn der Sohn des Abraham? Weiß das einer? Man darf raten, ja? Isaak, ganz genau. Und wer kommt danach? Der Kerl hieß genauso wie ich. Jakob, genau, richtig. Schöner Name, gell? Finde ich auch, ja. Also, Gott wollte der Gott und der König dieses Volkes sein, das aus der Segenslinie des Abraham, Isaak und Jakob und dann den 12 Söhnen des Jakob sich entfaltete. Und jetzt werden wir Zeugen eines ganz dramatischen Ereignisses, was da geschieht. Wir werden Zeugen, wie Gott das letzte Mal für rund 2000 Jahre versucht, dieses Volk wieder in die rechte Spur zurückzubringen. Dazu geschah das Wort Gottes zu Johannes. Das ist ganz wichtig, auch in der Bibel. Gottes Wort wird nicht einfach dahin geredet, sondern der Bibel, schon im Alten Testament, wie auch hier lesen und hören wir, Gottes Wort geschieht. Gottes Wort geschieht, weil es Macht ist, die wirkt, was es sagt. Das ist ganz wichtig. Auch jedes Mal zu Hause, wenn ihr die Bibel oder auch die Kinderbibel meinetwegen aufschlagt und lest darin, dann ist das Wort Gottes Macht, die zu euren Herzen spricht und die in euren Herzen wirkt. Heil und Segen dem, der es annimmt. Fluch und Gericht dem, der es achtlos liegen lässt. Man muss es nicht mal aktiv verwerfen. Man muss nicht mal Nein sagen. Es genügt, wenn man nicht Ja sagt, wenn man es einfach achtlos liegen lässt. Gottes Wort will bewusst angenommen sein in unseren Herzen. Und so hat sich Gott dazu einen letzten Boten berufen, der ihm den Weg bereiten soll zum Herzen seines Volkes. Wisst ihr, wie dieser Bote denn hieß? Wir haben gerade von ihm gehört. Der letzte Bote, der den Weg bereiten sollte für Jesus, den kommenden Herrn. Der war da draußen in der Wüste. Jetzt qualmen die Hirne, so habe ich es gern am Sonntagmorgen, wenn die Computer richtig mitrattern, ja. Spuckt der Bordcomputer bei irgendeinem ein Ergebnis aus? Johannes der Täufer, der ist hier gemeint, genau. Mit dem, und das Wort geschah zu Johannes. Auch dieser Johannes wird ganz genau benannt, der Sohn des Zacharias. Wir haben wieder auch hier eine genaue biologische Verankerung. Es geht eben nicht um irgendwelche Geschichten. Es kann nicht irgendein Johannes gewesen sein. Der Bibel ist wichtig zu sagen, welcher Johannes das war. Und auch der Ort wird genannt, wenn auch nicht ganz genau, aber prinzipiell in der Wüste. Der Begriff, der da verwendet wird, meint die Einöde. Es muss nicht unbedingt Sand sein, aber es ist Einöde. Man kann sich fragen, warum ist Johannes in der Wüste, in der Einöde? Und warum übt er auch seinen Dienst im Wesentlichen in der Wüste aus? Da gab es nicht wahnsinnig viel Leckeres zu essen. Wisst ihr, von was der sich wesentlich ernährt hat, sagt uns die Bibel auch. Aha, da sind die Bordcomputer ganz. Heuschrecken und was noch? Genau, und Honig von wilden Bienen, richtig. Und da in der Wüste also hat er wesentlich gearbeitet, wenngleich er auch zum Taufen immer wieder an den Jordan kommt. Ich denke, die Wüste könnte ein Zeichen sein für die geistliche Wüste, die im Volk Gottes dieser Tage herrscht. Diejenigen, die ihr geistliches Wüstenleben ohne Gott beenden wollen, die ihre Herzen für Gott öffnen, die umkehren und jetzt mit Gott leben wollen, die führt Johannes dann heraus aus der Wüste zur Taufe ans Wasser, an den Ort des Lebens und der Fülle. War nur so ein Gedanke von mir bei der Vorbereitung, ob sich das Gott vielleicht gedacht haben könnte. So geschieht sein Wirken in der ganzen Landschaft am Jordan, aber eben doch in der Wüste. Ich habe mal so ein Satellitenbild mitgebracht, was sich da so dunkel von oben, da oben liegt der See Genezareth, runterschlängelt bis zum Toten Meer. Da sehen wir den nördlichsten Zipfel da unten, das ist der Jordan. Und da sehen wir, es ist nur um diesen Jordan rum ganz unmittelbar, ist dunkel, nämlich begrünt. Daneben, links und rechts, haben wir dann gleich braune, kahle Wüstefläche. Da sehen wir links übrigens Jericho noch, die Palmenstadt, da fällt auf, die ist von Natur aus viel grün, nicht umsonst. Rechts, das dürften wahrscheinlich wesentlich künstlich bewässerte Grünfelder sein. Da dürfte früher auch wahrscheinlich das meiste braun gewesen sein. Heute pumpt man da massenhaft Wasser aus dem Jordan raus. Also nur das schmale Band des Jordan ist bewachsen, links und rechts daneben folgt unmittelbar karge Wüste, karges, unfruchtbares Land, soweit man es nicht künstlich bewässert. Und so ist auch unser Leben karges, unfruchtbares Land, solange es nicht vom Segen Gottes bewässert und fruchtbar gemacht wird. Und deshalb ist es auch für unsere jungen Leute wichtig. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich kam zum Glauben an Jesus, da war ich noch ganz klein, noch kleiner als ihr. Und ich freue mich, dass ich von klein auf Jesus kennengelernt habe und mit ihm gelebt habe. Dann dürfen wir von klein auf ein fruchtbares, ein gutes, ein von Gott gesegnetes Leben haben. Und genau das wollte Gott auch für sein Volk Israel, dass es ein gesegnetes, ein fruchtbares Leben hat und kein karges Wüstendasein führt. Und deshalb rief er es durch seinen Boten zur Umkehr. Johannes der Täufer predigte die Taufe zur Umkehr, zur Vergebung der Sünden. Wörtlich steht hier für Umkehr die Sinnesänderung. Man kann nämlich auf zwei Weisen umkehren. Womit fängt denn die Umkehr an, wenn jemand unterwegs ist von München nach Salzburg? Wisst du ungefähr, wo diese Strecken liegen? Und auf einmal stellt er fest, er ist in München losgefahren und jetzt heißt es noch 5 Kilometer bis Ulm. Findet einer den Fehler? Das meint die Bibel mit Sinnesänderung. Der sieht den Wegzeiger 5 Kilometer bis Ulm. Das liegt in die ganz entgegengesetzte Richtung. Der will ja nicht nach Nordwesten, sondern nach Osten, nach Salzburg. Also die Sinnesänderung, das meint die Bibel hier als erstes. Ich muss begreifen, ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss die Richtung meines Lebens ändern. Und dann kommt das Zweite. Von dem redet die Bibel ein paar Verse später. Hilft's dem, wenn er jetzt geradeaus weiterfährt? Wo kommt er dann hin? Nach Ulm. Aber der will nach Salzburg. Was muss er machen? Umkehren. Und jetzt kommt, genau, auf der Autobahn kann er nicht einfach wenden. Er muss warten, bis er die nächste Abfahrt findet. Nächste Abfahrt raus, umgekehrte Richtung wieder raus. Ja? Drauf. Richtige Richtung. Dafür hat die Bibel zwei verschiedene Begriffe. Das fängt im Kopf an, das meint die Sinnesänderung. Mensch, ich bin auf dem falschen Weg, ich muss umkehren. Und dann, dass das tatsächlich auch geschieht, dass wir ein neues Leben mit Jesus haben. Aber es ist wichtig, an dieser Stelle kommt zuerst die Sinnesänderung. Noch nicht das neue Leben, das kommt auch, aber später. Nicht das neue Leben schafft das Heil. Es gibt so viele Menschen, ich begegne denen in diesen Tagen massenhaft, die sagen, ich halte mich an die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind gut. Wenn sich alle dran halten würden, wäre das Leben in der Welt besser. Haben sie recht. Das rettet sie aber nicht aus der Verlorenheit. Selbst wenn ein Mensch alle 10 Gebote vom ersten Tag seiner Geburt bis zum Sarg ausnahmslos halten würde, wären es fruchtlose Werke ohne Glauben. Es würde ihm nichts nützen. Denn Gott will nicht in erster Linie unseren Gehorsam. Er will unsere Liebe. Er will unser Vertrauen. Er will unser Herz. Er will eine persönliche Beziehung zu uns. Der sagt uns in Jesus, deshalb ist er an Weihnachten im Stall gekommen und ans Kreuz gegangen für uns. Ich hab dich total lieb. Ich will mit dir leben. Und genau davon predigt Johannes. Er sagt nicht, ihr müsst ein neues Leben führen. Ihr müsst euer Leben ändern. Er sagt, ihr müsst eure Herzen ändern. Da fängt es an, in euren Herzen. Mit dem Leben, das kommt auch noch später, ab Vers 8. Da predigt er ein verändertes Leben als Folge eines veränderten Herzens. Aber genau in dieser Reihenfolge. Gott will vor allem eins von uns, dass wir mit ihm leben. Dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, voller Vertrauen. Und deshalb besucht er ja höchstpersönlich sein Volk in Jesus Christus, seinem Sohn. Und diesen Besuch soll Johannes der Täufer vorbereiten. Und deshalb ist dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes auch ein Adventstext. Weil es in der Adventszeit auch darum geht, dass unsere Herzen vorbereitet sind auf das Kommen unseres Herrn Jesus. Das ist die Frage an jeden von uns. Weiß ich, dass mein Herz bereit ist für den Herrn? Steht bei ihm, steht bei mir die Tür für ihn offen? Und dazu ruft Johannes nun auf, genauso wie es Gott schon 800 Jahre vorher durch seinen Propheten Jesaja gesagt hatte und angekündigt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Wir sollen unsere Herzen auf die Ankunft des Herrn vorbereiten. Und dazu soll die Straße zu unseren Herzen gerade und eben gemacht werden. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt und das Krumme zu geraden und die Holprigen zu ebenen Wegen machen. Habt ihr eine Ahnung, warum der Johannes das sagt und warum Gott das schon vom Propheten Jesaja so ankündigen ließ? Warum soll man den Wege gerade, das Holprige eben, und die Berge abtragen und die Täler auffüllen? Habt ihr das schon mal irgendwo im Leben gesehen, dass man das macht? Habt ihr schon mal gesehen, wie Autobahnen gebaut werden? Ja? Vielleicht einen Eichelberg rauf? Ja? Gell? Es geht ja darum, Täler werden aufgefüllt, Brücken oder mit Brücken überspannt, Hügel werden abgegraben oder mit Tunneln durchbohrt. Es geht darum, jede Steigung zu vermeiden. Sonst bleiben die schwachmotorigen LKWs, die stottern sich da mühsam den Hang hoch, halten den ganzen Verkehr auf. Und genau das will Gott nicht. Gott will nicht, dass der Verkehr zu euren, zu unseren Herzen aufgehalten wird. Gott will, dass Jesus zügig, nicht auf holprigen Strecken, sondern auf ebenen Wegen, wo der rote Teppich für ihn ausgerollt ist, zu uns kommen kann. Da soll nichts sein, nichts Krummes, was noch unnötig Zeit kostet, schnurgerade, direkt. Das ist die Botschaft des Johannes, ganz praktisch, legt eine Schnellbahntrasse an, dass der Herr kommen kann und möglichst schnell in euren Herzen einziehen kann. Deshalb habe ich auch das Predigtthema gewählt, baut eine Autobahn für den Herrn. Baut eine Autobahn für den Herrn. Zu euren Herzen. Lasst keine kostbare Zeit eures Lebens verstreichen. Warum erst morgen mit Jesus leben, wenn es heute schon möglich ist? Der Herr soll zu euch kommen können ohne Hindernisse, ohne dass er durch Kurven und Steigungen ausgebremst wird auf dem Weg zu euch. Denn er wollt doch auch zu denen gehören, die das Heil Gottes sehen. Denn so war es von Gott gewollt, dass Israel und in seiner Folge alles Fleisch, alle Menschen sein Heil annehmen und sehen. Und darin leben. Und tatsächlich berichtet uns die Bibel, die Massen kamen. Scharenweise wanderten die Menschen hinaus zu Johannes. Es war eine Sehnsucht nach Heil, eine Sehnsucht nach einem Leben mit Gott bei vielen Menschen. Sie nahmen die Strapazen und Gefahren eines langen, gefährlichen Fußmarschers aus dem ganzen jüdischen Land auf sich. Wir wissen, dass etwa auch die ersten Jünger Jesu vorher Johannesjünger waren. Und das ist eigentlich insoweit überraschend, denn man geht davon aus, dass Johannes eher im südlichen Jordantal, bei Jericho in der Gegend, wahrscheinlich getauft hat. Aber die kamen oben vom nördlichen Ufer des See Genezareth von Kapernaum. Da sehen wir, dass wirklich aus ganz Juda, und damit ist auch Galiläa gemeint, aus dem ganzen jüdischen Land, kamen die Menschen massenhaft zu Johannes dem Täufer, weil sie eine Sehnsucht nach dem Leben mit Gott hatten. Es wird auch von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, außerhalb der Bibel berichtet. Auch der erzählt, wie viel Aufsehen Johannes der Täufer erregt hat und wie viele Menschen kamen. Die Missionsgeschichte zeigt Ähnliches immer wieder. Wenn einem Volk die Stunde Gottes schlägt, dann kommen die Massen. Schenke Gott doch auch unserem Volk nochmal eine solche Stunde. Allerdings besteht zwischen damals und heute ein großer Unterschied. Israel wusste vom kommenden Zorn Gottes. Das war auch in der Reformationszeit so. Auch damals wussten die Menschen vom Zorn Gottes und von seinem Gericht. Sonst hätten sie nicht massenhaft Ablässe gekauft. Da ging es ja darum, dem vermeintlichen Zorn Gottes im Fegfeuer zu entfliehen. Dann wäre der Petersdom heute über das Kellergeschoss nicht hinausgekommen, wenn die Menschen nicht vom Zorn Gottes sich gefürchtet hätten, davon gewusst hätten. Der wurde wesentlich mit den Ablässen gebaut. Aber heute will der Mensch vom Zorn Gottes und vom Gericht Gottes nichts mehr wissen. Dachte an eine Sache, da hat damals vor Jahren der damalige frühere Fernsehpfarrer Jürgen Fliege erzählt, nach einem Gottesdienst, in dem er gepredigt hat, kommt eine Frau auf ihn zu und fragt ihn, ja und wer nimmt jetzt meine Sünden? Die Frau hat das Wesentliche erkannt. Sie braucht jemand, der ihre Sünde wegnimmt. Flieges Antwort, furchtbar, sagt niemand. Oder wollen Sie einen Vater, der Ihnen sagt, Sie seien sein Sorgenkind? So platt ist die christliche Botschaft, die sogenannte christliche Botschaft, heute in weiten Teilen. Kann doch niemand wollen, wir sind doch keine Sorgenkinder oder schwarze Schafe, wir sind doch alle okay, alle super. Und Fliege sagt deshalb weiter, wer sagt, ich bin schuld, der wird depressiv und stumm und schafft sich Neurosen. Das ist die Rede der Welt heute. So redet man den Zorn und das Gericht Gottes weg. Obwohl doch der Himmel sich längst kohlrabenschwarz zugezogen hat von den Zorn- und Gerichtswolken Gottes. Es muss blind sein, stockblind, wer das nicht wahrnimmt. Johannes redet sehr klar und sehr hart von diesem Zorn und Gericht Gottes. Er empfängt die Menschen mit den Worten. Habt ihr es vorhin beim Lesen mitgehört? Was sagt der Johannes? Da kommen die Menschen massenhaft. Und was sagt Johannes? Super, dass ihr alle da seid. Kirche heute Morgen voll, klasse, schön. Ihr Otternbrut, sagt er, ihr Otternbrut. Ja? Hartes Wort. Da wundern wir uns, warum fährt Johannes die Menschen, die anscheinend bereit zur Umkehr zu ihm kommen, warum fährt er die so hart an? Da hilft ein Blick in den Parallelbericht in Matthäus 3, Vers 7. Dort lesen wir über denselben Vorgang, dieselbe Geschichte. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut. Das ist ganz wichtig. Diese Worte des Matthäus, die uns das genauer beleuchten als Lukas, die zeigen uns, Johannes hat wohl nicht einfach alle, die kamen, gleichermaßen als Otternbrut bezeichnet. Er bezeichnet damit vor allem die geistlichen Führer Israels. Genauso sehen wir es später bei Jesus. Der hat auch den Begriff Otternbrut verwendet, ebenfalls für die geistlichen Führer Israels. Denn sie trugen ja die Verantwortung für den geistlich verwahrlosten Zustand des Volkes. So ist es bis heute. Das entschuldigt zwar nicht die Masse. Vor Gott steht jeder für sich selbst in der Verantwortung. Der einzelne Christ, die Gemeinde Jesu, kann nicht sagen: Herr Jesus, die Bischöfe, die Pastoren, die Generalsekretäre, die du uns gegeben hast, die haben nichts getaugt, die haben uns mit falscher Lehre in die Irre geführt. Hat schon mal einer versucht mit so einer Ausrede? Ganz am Anfang, wisst ihr's? Schon mal einer gesagt: Herr, ich kann eigentlich gar nichts dafür. Die Frau, die du mir gegeben hast. Seither sind immer die Frauen schuld. Ja, die Frau. Ja. Haben wir bei uns in der Ehe auch so geregelt. Wenn irgendwas schief läuft, meine Frau ist schuld, gibt's keine langen Diskussionen. Mir ist das klar, sie arbeitet noch dran. Spaß beiseite. Ja, also, hat Gott es akzeptiert damals? Hat er gesagt: Du böse, böse, böse Eva, nur du allein? Nein, der Adam war der Hauptverantwortliche, ja? Also, schon bei Adam hat diese Ausrede nicht gezogen. Jeder, der wirklich zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Und so kann er selber die Bibel lesen und in der Leitung des Heiligen Geistes die falsche Lehre von der biblischen Lehre unterscheiden. Er hat keine Ausrede, wenn er sich verführen lässt. Dann war es seine eigene Schuld und Schlampigkeit und Schluderei, dass er nicht genug und nicht gründlich im Wort Gottes geforscht hat. Einige besonders Israel zugetane Geschwister meinen, sie müssten das Volk der Juden in Schutz nehmen. Und sie sagen: Nein, nicht das jüdische Volk hat Jesus abgelehnt, das waren nur seine geistlichen Führer. Aber so war es leider nicht. Zwar ging in der Tat die Ablehnung und Verführung von den geistlichen Führern Israels aus, vor allem wohl vom Hohen Rat, aber der Rest machte mit, der Rest ließ sich verführen. Aber ohne Zweifel tragen die geistlichen Leiter eine besondere Verantwortung. Denn sie sind von Gott eingesetzt, das Volk Gottes und die Gemeinde Jesu auf den Wegen des Segens zu leiten. Und wo sie das nicht tun, da sagt uns Gottes Wort ganz deutlich: Dann will ich das Blut derer, die verloren gehen, von ihrer Hand fordern. Wir brauchen bei diesen Worten nicht lange zu überlegen, was sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus dem ganz überwiegenden Teil der heutigen Bischöfe, Präses, Generalsekretäre, Pfarrer und Pastoren sagen würde. Da verstehen wir auch die scharfe Rede Johannes der Täufer. Er hat mit den Pharisäern die vor sich, die dem Volk unnötige Lasten aufgelegt haben. Die haben den ganzen Tag gesagt: Du musst, du musst, du musst, du musst und da musst du noch mehr. Und das Volk ist zusammengebrochen unter diesen Lasten. Die haben die Freude am Leben mit Gott verloren. So haben die Pharisäer zum Wort Gottes noch unzählige Satzungen hinzugefügt. Vielleicht haben sie die selber befolgt, vielfach haben sie es auch ausgetrickst. Vor allem aber waren sie mit ihrem Herzen nicht dabei. Sie heuchelten vielfach eine Frömmigkeit vor, die in ihren Herzen gar nicht wohnte. Und so gingen sie selbst nicht ins Reich Gottes hinein, wirft Jesus ihnen vor, und mit ihren Ordnungen und allem drum und dran haben sie andere auch davon abgehalten. Vor allem wissen sie, wie heutige Bischöfe, wieder den Weg des Gesetzes und nicht den Weg der Gnade. Die anderen waren die Sadduzäer, die glaubten dem Wort Gottes sowieso nichts. Das waren, übertragen, die bibelkritischen Theologen. Da haben sich sogar die Pharisäer gefreut, wenn Jesus denen das Maul gestopft hat. Und als Jesus diese Brut kommen sah, da konnte er nur sagen, ihr Otterngezücht. Wer hat euch eingeflüstert, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entfliehen mögt? Wir sehen da natürlich auch die Grenzen der öffentlichen Verkündigung. Die öffentliche Verkündigung kann im Gegensatz zur persönlichen Seelsorge nicht jedes Wort für jeden Hörer gleichermaßen zuschneiden. Die öffentliche Verkündigung ist naturgemäß immer ein Stück weit pauschal, verallgemeinernd. Und der einzelne Hörer muss sich überlegen, welches Wort trifft mich, welches Wort gilt mir und wo kann ich sagen, das ist für mich in meinem Leben schon positiv erledigt. Insofern ist auch richtig, dass Lukas hier nicht so differenziert berichtet wie Matthäus. Denn letztlich sind natürlich nicht nur die Pharisäer und Sadduzäer angesprochen. Auch jeder andere, der zu Johannes hinauswandert, muss sich fragen, was ist mein Motiv? Was ist mein Motiv? Suche ich im Taufwasser am Jordan nur eine billige und schnelle Lösung, um dann hinterher genauso gottlos weiterleben zu können wie bisher? Suche ich den frommen Schein? Oder will ich mein ganzes Denken und Handeln, mein komplettes Leben neu auf Jesus ausrichten? Auf den kommenden Herrn. Da aber erst da kommen dann auch die Werke, die Früchte zur Sprache, die aus einem neuen Herzen kommen, bringt nun Früchte, die einer Sinnesänderung würdig sind. Was könnte sie von einer echten Sinnesänderung und den daraus folgenden Früchten abhalten? Ist die Frage auch an jeden von uns heute Morgen. Was könnte mich, was hält mich vielleicht ab, mein Leben ganz in die Hände Jesu zu legen? Hoffentlich nichts. Hoffentlich geht jeder von uns mit Jesus nachher wieder raus. Was hat die Menschen damals abgehalten? Das Festhalten am alten Irrweg. Und der lautete für viele Juden, uns kann nichts passieren. Warum? Warum haben die Juden gedacht, uns kann nichts passieren? Dürfen mal die Erwachsenen? Wegen ihrer Abstammung, die sagten, wir sind Abrahams Kinder. Mann, unser Vater ist Abraham. Wir haben einen Freifahrschein in den Himmel, Kraft unserer Gene, Kraft unserer Geburt. Wir sind von Natur aus was Besseres. Wir haben den Segen Gottes gepachtet, weil wir zu Abrahams Kindern gehören. So haben viele Juden gedacht zur Zeit Jesu. So mögen auch viele Angehörige des jüdischen Volkes bis heute denken und sich für was Besseres halten. Für eine besondere Rasse, die zu den Weltherrschern berufen sei. Und sie werden in dieser Meinung von modernen, vom Glauben abgefallenen Kirchenfunktionären unterstützt, die sagen, Juden brauchen Jesus nicht. Die sind was Besseres, die werden auf jeden Fall gerettet. Aber da irren sie sich, sowohl die Juden wie auch die Kirchenfunktionäre, die so denken. Mit diesem Irrtum räumt Johannes gleich ganz gründlich auf, schon vor 2000 Jahren. Dabei war Johannes selber Jude, ebenso wie Jesus und Paulus und die übrigen Apostel auch. Und sie alle bezeugen gemeinsam die Rede, wir haben Abraham zum Vater. Die führt schnurgerade ins Verderben. Wie übrigens die ganze abrahamitische Ökumene und das ganze Zeug auch. Nein, sagt die Bibel, nicht die sind Abrahams Kinder, die seine Gene in sich tragen. Die sind Abrahams Kinder, die seinen Glauben haben, sein Vertrauen auf Gott, die in einer persönlichen Beziehung zu Gott leben, wie Abraham auch. Und deshalb ist Abraham in der Bibel nicht der Vater der Gene, sondern Hebräer 11, der Vater des Glaubens. Das macht's aus. Damit bleibt zwar die besondere Berufung Israels bestehen, aber damit ist auch klar, diese Berufung allein ist keinen Pfifferling wert, wenn sie nicht auch in der persönlichen Beziehung mit Gott gelebt wird. Der Jude kann nicht durch sein Judesein gerettet werden. Er kann nur gerettet werden, indem er durch den Glauben an Jesus Christus, seinen Messias, zum Christen wird. Gerade darin, im Christwerden, kommt sein Judesein zur Erfüllung. Das heißt nicht, dass er damit sein Judesein aufgeben müsste, nein, es wird im Glauben an Jesus vollendet, im Glauben an den Messias. Aber ohne Jesus bleibt er halblebig tot auf der Strecke liegen. Allein mit Abraham zum Vater reicht's nur bis zum unmittelbar drohenden Gericht Gottes. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Der göttliche Richter nimmt schon Maß für den tödlichen Hieb. Das gilt auch für uns heute. Wir spüren die kalte Schneide der Axt, wie sie unserem Volk und überhaupt der gottlosen Menschheit dieser Endzeit an die Wurzel gelegt ist. Es bleibt keine Zeit mehr für Ausreden. Die heutigen Ausreden heißen bei vielen, bei Landeskirchlern wie auch bei Baptisten, ich bin getauft. Die einen bilden sich was auf ihre Säuglingstaufe ein, die andere auf ihre Glaubenstaufe. Aber das Wasser rettet genauso wenig in der einen wie in der anderen. Nur der Glaube rettet, die persönliche Beziehung zu Jesus. Das Taufwasser allein rettet ebenso wenig wie die Gene Abrahams. Christus steht vor der Tür. Hoffentlich ist die Autobahn zu unseren Herzen fertig. Amen.